Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Na, wie läuft's? Ich habe mal eine Frage für dich, Lynn. Wenn ich jetzt schon so reinstarte, macht dir Lesen gerade Spaß?
Oh wow. Das Gute ist, heute, wenn diese Folge rauskommt, habe ich nur noch 2 Bücher vorzubereiten für die Messe von insgesamt 24. Und ich kann nicht leugnen, dass mich zwischenzeitlich die Lesefreude mal so ein bisschen verlassen hat, weil sozusagen das Pensum einfach so hoch ist, dass es ein sehr effektives Lesen ist, ein sehr zielgerichtetes Lesen und der Genuss kommt da doch manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich vor einer Weile mal ein Interview gelesen habe mit Chris Power, das ist ein britischer Schriftsteller, Essayist, und der war in der Jury für den letzten Booker-Preis und dann hat er erzählt, wie sie innerhalb der Jury quasi mit dem Lesepensum umgehen und dass er dann halt überall lesen musste, so, ne, dass er auf dem Klo ein Buch hatte, dass er irgendwie überall einfach Bücher liegen hatte, damit er das schafft, damit er da überhaupt durchkommt, und hat dann auch so beschrieben, wie irgendwann das einfach nur noch so ein komplettes Versinken, Abarbeiten, Weglesen war, bis dann zum Ende halt, und das hat er dann als so einen schönen Moment beschrieben, nur noch so ein paar Bücher übrig bleiben, wo man sich einig war, das sind die besten und eins davon muss es jetzt werden. Und das haben sie dann tatsächlich noch 2-3 Mal gelesen, alle zusammen und besprochen und so. Aber es ist schon immer so ein, dieses Hinlesen auf ein Ereignis, vor allem wenn es viele Bücher sind, ist schon eine eigene Art von Lesen, ne?
Ja, und ich freue mich ehrlicherweise auf so eine kleine Pause. Pause bedeutet natürlich jetzt dann in meinem Fall nicht, dass ich gar nichts mehr lese nach der Buchmesse, aber dass ich dann einfach mir so ein Buch raussuche, was schon lange auf meiner Liste ist, was ich einfach ohne Sinn und Zweck, sondern nur für mich, nur zum Genuss lese. Und ich kann es kaum erwarten. Im Vulkan. Josef, also die Ereignisse überschlagen sich gewisserweise. Jetzt wurde die Verleihung des Buchhandlungspreises abgesagt von Weimar. Und wir erinnern, es hatte ja erstmals in der Geschichte des deutschen Buchhandlungspreises, wurde er erstmals aktiv in das Verfahren eingegriffen vom Kulturminister. Und bereits 3 nominierte Buchhandlungen wurden von der Liste gestrichen. Bis jetzt gab es dafür keine Nennung von Gründen. Bis jetzt hieß es immer, es legen verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse vor. Und die Buchhandlungen, die klagen jetzt, zumindest eine Buchhandlung will vor Gericht gehen. Und die übrigen Nominierten sollen ihre Urkunden und ihr Geld ohne Verleihung erhalten. Denn Weimar hat gesagt, in dieser aufgeheizten Stimmung sei eine würdige Verleihung nicht möglich. Aber ehrlich, ich glaube, es haben sich einfach so viele Buchhandlungen und andere AkteurInnen solidarisiert, dass so eine Veranstaltung einfach ungewiss ausgegangen wäre. Und ich glaube nicht, dass sich Weimar dieser Ungewissheit und diesem Tumult aussetzen wollte. Ich bin sehr gespannt, ob sich die übrigen Buchhandlungen weiterhin solidarisch zeigen. Die Messe ist ja jetzt, das ist wirklich schlechtestes Timing, was Öffentlichkeit betrifft. Es wird, glaube ich, Demonstrationen geben. Bin gespannt, ob Leute den Preis vielleicht auch selber gar nicht annehmen, und bin auch sehr gespannt, wie sich die Klage entwickeln wird. Und was ich auch ganz interessant finde, dass jetzt ein Grund bekannt gegeben wurde. Ich glaube, von dem Anwalt der Buchhandlung, die klagen möchte, und dass da irgendwie der Ausspruch Deutschland verrecke eine Rolle spielt, als verfassungsschutzrechtlich relevant. Allerdings ist das halt ein Zitat und vor allem ein Zitat.
Ich stelle mir so richtig süß vor, weißt du, wie so Verfassungsschützer so in so einer Buchhandlung stehen und dann so Bücher aufschlagen von, weiß ich nicht, irgendwie Weltliteratur, weißt du, wo dann aber so krasse Ausdrücke drinstehen und die dann so, oh, das ist aber vielleicht bedenklich. Das hat so ein bisschen was von so, das hat schon so was krass Absurdes, oder? Ja. Das hat so was, ja, einfach so komplett überdreht ist, das könnte in so einem Science-Fiction-Roman, so einem Orwellschen Science-Fiction-Roman so eine gute Szene sein, wie man sozusagen auch nicht versteht, was Literatur und was Sprache sozusagen und was das Nachdenken in Büchern ausmacht.
Absolut, und gleichzeitig weiß ich gerade gar nicht, ob das vielleicht auch eher dann vorgeschoben war, weil so viele nach einem Grund also so viele einen Grund hören wollten. Ich habe keine Ahnung, da
ja,
das
nur,
ist
was soll,
nicht öffentlich.
Was sollen diese Buchhandlungen, ne? Wir haben ja, also ich habe auch im Nachgang oder rund um diese Ereignisse ein bisschen mal gelesen, was das für Buchhandlungen sind. Und man kann sich einfach auch wirklich schwer vorstellen, wie die jetzt so quasi krasse Verfassungsfeinde sein sollen. So kleine Ortsbuchhandlungen, die halt ein stark linkes Profil haben. Das ist irgendwie, also offensichtlich haben sie ja was drin stehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch schon als Grund ausreicht, weißt du?
Ja, ich glaube wirklich, dass man, wenn das stimmt, dass das sich auf dieses Zitat an der Fassade diese einen Buchhandlung bezieht, Deutschland verrecke, was eben, wie gesagt, ein Zitat aus einem sehr bekannten Punk-Song ist. Das heißt, ein Zitat aus der Kunst. Das ist nicht verboten und das müsste eigentlich allen klar sein. Also es zeugt auch so ein bisschen von Weltfremdheit aufgrund so eines Satzes, das ist halt quasi Kulturgut. Weißt du, was ich meine?
Ja, und soweit ich das verstanden habe, war es ja so, dass der dass Weimar oder die Leute im Kulturstaatsministerium bei den Buchhandlungen gefragt haben, gibt es da irgendwelche, wo es verfassungsschutzrechtliche Informationen gibt, ja, beim Verfassungsschutz, und das aber quasi nicht gefragt wurde, nicht nachgehakt wurde, und das hätten die machen können, das können die Medien nicht, weil dann wird es nicht nach außen gegeben, das ist Geheimnis so, aber sie hätten nachfragen können, welche Informationen das sind, und das haben sie nicht gemacht. Also soweit ich das verstanden habe, haben sie sozusagen nur nachgefragt.
Sie haben es
in
Auftrag gegeben, sie haben die Prüfung in Auftrag gegeben, haben sich aber dann nicht nach den Ergebnissen gekümmert.
Genau, und das ist natürlich, das spielt ja eine Rolle, und da kommt ja dann das, was du sagst, rein. Weil wenn sowas eine Information ist und du dann sagst, dann könntest du ja einfach sagen, nee, also das reicht nicht, das ist irgendwie, ne, steht an der Auswand, gut. Aber gut, so ist es gerade und der Preis ist abgesagt, alle solidarisieren sich und ich bin mir sicher, dass es viele Aktionen geben wird, beziehungsweise dass es einfach viel darüber geredet wird. Und ich glaube, die Grundlinie ist die es auch schon letzte Woche war, der Typ ist einfach für seinen Job ungeeignet.
Die helle Kammer.
Lynn, ich habe gleich zum Einstieg in unseren Hauptteil mal eine Frage an dich. Und zwar für die paar Leute, die Siri Hüstvedt noch nicht kennen und wir wollen heute ein bisschen über sie reden. Wie würdest du sie und ihr Werk beschreiben? Vielleicht nur einfach nur sozusagen, was sind so deine ersten Assoziationen zu ihr?
Ja, meine ersten Assoziationen sind auf jeden Fall eine der größten Romanautorinnen Amerikas und Essayistin, große Essayistin, Denkerin, Intellektuelle. Also eine Instanz. Ich habe neulich mal gehört, dass es Leute gibt, die sagen, dass Heidi Klum deutsches Kulturgut ist. Wenn man das so annehmen möchte, dann würde ich sagen, Siri Hüstvedt ist amerikanisches Kulturgut.
Und würdest
du... Oh Gott, das klingt, als ob ich Heidi Klum und Siri Hüstvedt...
Den Vergleich lassen wir jetzt so drin, ne? Der bleibt so.
Oh, der wird
das sind eben die Ebenen, die Lynn in ihrem Kopf verbindet und verbinden kann. Und erzähl mal, aber hast du ein Buch von ihr gelesen, zufällig, was dich irgendwie, was dir im Gedächtnis geblieben ist oder so?
Boah, das ist jetzt eine Überraschungsfrage. Ja, sag du mal bitte, woran du dich so erinnerst.
Ja, also es gibt ja berühmte Bücher von ihr, wie zum Beispiel Die zitternde Frau, wo sie darüber schreibt, dass sie bei der Beerdigung ihres Vaters steht und plötzlich anfängt, unkontrolliert zu zittern. Sie hält eine Rede und sie kann auch noch reden, ihre Stimme ist noch ganz normal, aber sie fängt an zu zittern und dann geht sie auf Ursachenforschung, könnte man sagen, und mischt Memoir mit viel wissenschaftlicher Analyse so. Und das ist was, du hattest das schon gesagt, Essayistin, sie ist extrem interessiert an der Hirnfunktion, an Psychoanalyse, an Freud. Und das sind Themen, die ziehen sich bei ihr durch ihre Arbeiten. Und sie ist wirklich auch sehr wissenschaftlich interessiert und schreibt auch sehr viel wissenschaftlich. Sie hat auch verschiedentlich Anerkennung erfahren, Preise, Doktorwürden und sowas, auch explizit für die Art, wie sie sich mit wissenschaftlichen Studien und so weiter auseinandersetzt und die dann auch zusammenführt. Und ich glaube, da ist auch so ein großes Thema bei ihr, was ich auch ganz interessant finde, und das kommt auch in dem Buch vor, über das wir gleich sprechen wollen, dieses, dass sie sagt, die Wissenschaft, die hat sich viel zu sehr vereinzelt und alle sitzen in ihren Elfenbeintürmen sozusagen und machen ihre Sache und total viel geht verloren, weil es zu wenig Leute gibt, die das mal zusammendenken, die sagen, ah, guck mal, hier gibt's was in der Hirnforschung, hier gibt's was in der Biologie, hier gibt's was in dem Bereich, und wenn wir das alles zusammendenken, entsteht doch eigentlich was Interessantes sozusagen, und da geht so viel verloren, weil jeder in seinem Bereich ist und vielleicht das eine das andere befruchten könnte, und das ist was, was sie halt total oft macht, also in ihren Essays oder so, denkt sie halt Literaturgeschichte zusammen mit Wissenschaftsgeschichte und so weiter, ne?
Ja, das ist sehr beeindruckend. Und das Buch, was du nennst, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Werk, das auch eben über die Literatur hinaus so eine Wirkung hatte. Ich erinnere mich auch, dass diese Zitterattacken auch bei Angela Merkel eine Rolle gespielt haben.
Ja.
Und gleichzeitig verbindet sie eben dieses Zittern auch mit einer feministischen Perspektive, also zum Beispiel mit der sogenannten Hysterieforschung. Ich erinnere dich an die wandernde Gebärmutter, die wie so ein eigenes Tierchen im Körper der Frau herumkriecht und den Wahnsinn und diverse andere Symptome verursacht. Man kennt's. Naja, und auf jeden Fall ist das eben so ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie ihre Denkweise sehr komplex und verästelt in alle Richtungen strahlt. Und ich glaube, dass das auch für ihre Romane eine große Rolle spielt.
Ja, total. Und ich muss sozusagen, bevor ich jetzt auf das Buch endlich komme, noch einen kleinen Tipp loswerden. Ich finde einfach, Sommer ohne Männer ist so ein Buch von ihr. Sie hat selber gesagt, das ist für sie ihr Versuch gewesen, eine Screwball-Comedy zu schreiben. Also eine dieser Komödien aus den 40er Jahren, wo es immer so sehr schnell hin und her geht zwischen den Figuren und so sehr ein bisschen bissig, aber ne?
Dialoglastig,
voller Spaß. Und so ist auch das Buch ein bisschen. Es ist ein Sommerbuch und gerade jetzt, wo sozusagen das Wetter wieder passt, ist das unbedingt eine Empfehlung, das zu lesen. Es geht im Kern um drei Frauengenerationen, die zusammen sozusagen den Sommer verbringen. Der Mann der Protagonistin hat sich irgendwie daneben benommen und sie muss jetzt überlegen, wie sie damit umgeht und ist jetzt halt mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zusammen. Und ich finde, dieses Buch ist einfach so, es gibt so Bücher, die hinterlassen so einen bleibenden Eindruck. Ich habe es nicht jetzt fünfmal gelesen, ich habe es einmal gelesen, aber es ist immer so ein Buch, wenn ich daran denke, denke ich so, das war ein schönes Leseerlebnis. Ne?
Ja.
Okay. Kommen wir aber zu einem
anderen Buch.
Zu einem anderen Buch, zu einem auch traurigeren Buch sozusagen, eher einem Herbstbuch eigentlich. Und zwar wollen wir heute über Ghost Stories sprechen. Und das erscheint tatsächlich heute, liegt ab heute in den Buchläden. Und ich habe mal so gedacht, das Genre ist so ein bisschen Trauermemoir, ne? Also in diesem Genre gibt es ganz fantastische Bücher. Ich erinnere nur an Joan Didions Das Jahr des magischen Denkens oder Connie Palms IM.
Ja, oder dieses Blue, warte mal, wie heißt das? Mit, wo es um Blau geht?
Bluets,
ja.
Ja, wobei das würde ich da, das ist so halb drin von Maggie Nelson, weil es da halt mehr, oder meinst, ja, nee, weil es da mehr darum geht, dass eine Beziehung halt zu Ende ist.
Ja, okay,
ne?
Ja.
Und sozusagen, und bei dem Traummemoir würde ich schon sagen, es ist immer diese Ausgangssituation, dass man um einen geliebten Menschen trauert und
jemand
dann darüber
stirbt.
Schreibt.
Ja.
Und genau. Und ich habe das mal so rausgearbeitet, dass es eigentlich immer drei Ebenen gibt. Es gibt das danach, in dem die Autorin sitzt und schreibt, oder der Autor, in dem Fall sind es aber jetzt alles Frauen gewesen, und trauert und versucht, mit der Trauer umzugehen. Dann wird beschrieben die Zeit der Krankheit oder der Moment des Todes. Also wenn der Tod sehr plötzlich kommt, dann ist es nur der Moment des Todes, aber in den meisten gab es eine Krankheit, die dahin geführt hat, oder eine Zeit zumindest, wo die Person die geliebte Person im Krankenhaus lag. Das wird uns auch immer beschrieben sozusagen. Und dann gibt es eine nächste Reflexionsebene, und das ist immer die Erinnerung an die gemeinsame Beziehung, die heraufbeschworen wird und die uns erzählt wird. Das sind so die drei Bälle sozusagen, die in der Luft sind in diesem Trauermemoir. Und im Falle von Siri Hüstvedt ist es eben so, wir haben darüber auch viel schon gesprochen in unseren Paul Auster-Folgen. Im Dezember 2022 wurde bei ihrem Mann Paul Auster Krebs diagnostiziert und knapp anderthalb Jahre, also wirklich auch relativ schnell, ist er dann am 30. April 2024 verstorben. Und jetzt erscheint, ähnlich übrigens wie es bei Joan Didion, glaube ich, war, passt ein Jahr darauf Ghost Stories. Also das geht relativ schnell so, ne?
Sie hat auch, glaube ich, drei, vier Monate nach dem Tod von Paul Auster hat sie bereits angefangen, daran zu schreiben.
Genau, ja, genau. Dass man so wirklich so, und Joan Didion hat das ähnlich gemacht, die hat auch relativ schnell sich hingesetzt und sozusagen, aber es ist auch irgendwie logisch, ne? Wenn du dein ganzes Leben lang damit verbringst, Literatur zu produzieren und wenn deine Herangehensweise ans Leben oder vielleicht auch dein Verteidigungsmechanismus gegen die düsteren Seiten des Lebens ist, einen Stift in die Hand zu nehmen oder dich an eine Tastatur zu setzen und das in Worte zu formen, dann ist es irgendwie auch logisch, dass du in so einem extrem existenziellen Moment das machst, was dir vertraut ist, und das hat sie eben auch gemacht. Was ist das für ein Buch, Lynn? Ich habe das Genre genannt, also Traummemoir, aber das fasst es natürlich noch nicht auf, ausreichend, dieses spezielle Buch. Und ich würde gerne erstmal von der Form her mit dir rangehen, weil im Grunde ist das eine Mappe voller literarischer Zeugnisse aus dem Leben der Familie Hustvedt-Auster. Wir haben hier Tagebucheinträge, es gibt Zettel, also kleine Zettel, die zum Beispiel Paul Auster an Siri Hustvedt geschrieben hat. Es gibt Artikel, die sie für Zeitungen geschrieben haben. Es gibt Briefe aus den Jahrzehnten. Es gibt auch Reden und es gibt Songtexte auch. Die Urheber sind in aller Regel Siri Hustvedt, also das meiste ist schon von ihr, aber es gibt eben auch Beiträge von Paul Auster und auch von Sophie Auster, der Tochter, nämlich gerade diese Songtexte. Sie ist ja Sängerin und hat auch ein Lied über ihren Vater geschrieben, das hier eben mit abgedruckt ist.
Blue Team heißt das, ne?
Genau, das ist auch mit abgedruckt. Der Eindruck, der so entsteht, ist, dass man so eine Papierspur durch die Ehe und das Familienleben von Paul Auster und Siri Hustvedt folgt. Und diese Spur wird natürlich von Hustvedt gelegt und immer wieder auch kommentiert, in Fragmenten begleitet und eingeordnet. Das heißt, es passiert immer wieder, dass sie zum Beispiel einen alten Brief bringt und dann selber nochmal darüber nachdenkt, was habe ich denn damals eigentlich geschrieben und wie sehe ich das denn heute und so, ne? Oder dann auch bestimmte Sachen erklärt. Einfach wirklich so eine archäologische Arbeit in die eigene Vergangenheit hinein und in die Zeit der Trauer hinein und gleichzeitig eine Betrachtung der Trauer, also des Moments der Gegenwart, in dem man feststeckt und einfach sich nach diesem Menschen sehnt, der nicht mehr da ist. Dazu gibt es aber noch eine zweite Spur und die hat Paul Auster quasi noch unbeabsichtigt selber gelegt. Und zwar geht es da um diese Briefe an Miles. Es ist so, dass Paul Auster, als er krank wurde, nochmal ein Projekt machen wollte. Er wollte irgendwas schreiben und dann hat er sich entschieden, dass er an seinen Enkel Miles, den Sohn von Sophie Auster, der auch geboren wurde in der Zeit, in der Auster krank war, also in diesen anderthalb Jahren, dass er an den Briefe schreiben möchte noch. Und ihm eigentlich, also das Projekt hätte viel länger sein sollen, es wurde dann abgekürzt sozusagen dadurch, dass Auster gestorben ist. Aber die Idee war so ein bisschen Miles aus seiner Familie zu erzählen, von seinen Eltern zu erzählen und von seiner Herkunft zu erzählen. Und genau, es gibt nicht so viele Briefe, aber diese Briefe hat Siri Hustvedt eben in dem Buch so angeordnet, dass sie wie so ein roter Faden sich durchziehen. Immer wieder gibt es eine Unterbrechung und dann haben wir so Paul Austers Stimme, der an seinen Enkelsohn schreibt. Und das ist was extrem gut funktioniert. Also es ist so eine extrem, weil du liest ja die ganze Zeit über ihn, du liest die ganze Zeit über ihre Sicht auf ihn und über die Beziehung, die beiden hatten, und dann hast du seine Stimme nochmal.
Also es ist in gewisser Weise so eine große Materialsammlung, nehme ich an, und was ich ganz beeindruckend finde, sind ja auch diese Briefe. Man könnte ja jetzt denken, wenn man hört, okay, der kranke Großvater schreibt an den Enkel, mit dem man noch nicht sprechen kann, das ist ein Baby in dem Moment.
Genau.
Briefe, da klingelt bei mir gleich der Kitsch-Alarm, aber ich kenne Ausschnitte aus diesen Briefen und das ist wirklich, also einfach auch voller Humor, wenn er zum Beispiel irgendwelche politischen Sachen aufschreibt an Miles und sagt, jetzt mal sinngemäß, ne, das ist jetzt kein Zitat, aber sinngemäß, die Klimakrise und Donald Trump und alles ist so schrecklich, davon bekommst du jetzt aber noch nichts mit und es interessiert dich noch gar nicht.
Ja, ich würde auch sagen, dass man merkt an diesen Briefen einerseits sozusagen, dass das ein Schriftsteller ist, der sein ganzes Leben mit Sprache verbracht hat. Also die sind auch alle, der hat halt in den lichten Momenten geschrieben, wo es ihm dann irgendwie gut ging zwischendurch. Also ne, deswegen sind diese Briefe total sprachlich total gut. Und gleichzeitig, was es aber schon gibt, ist so eine, du hast jetzt Kitsch gesagt und ich finde aber, es gibt ja auch eine Berechtigung für Kitsch, sage ich mal. Ne?
Immer,
es gibt, und gerade im Moment des Todes, wenn es wirklich drauf ankommt, dann geht es nicht mehr darum, um Haltungsnoten, sondern dann geht es darum, das zu transportieren, was man an Gefühl hat oder was man noch transportieren möchte. So, ne? Und er schreibt zum Beispiel an einer Stelle, und das ist total süß, weil er, wenn er über seine Tochter schreibt oder über seinen Schwiegersohn, den er auch sehr, sehr mochte, Spencer Ostrander, einen Fotografen, und mit dem er die letzten 7 Jahre seines Lebens extrem eng war, und der Schwiegersohn hat ihn dann immer begleitet zu den Arztterminen.
Gibt ganz viele Fotos vom Schwiegersohn.
Genau,
auch
super,
über die
auch super Fotos. Genau.
Ja.
Und wenn er über die schreibt, schreibt er mit so einem Überschwang und Stolz. Und das ist sowas, das ist irgendwie so sympathisch, weißt du, er beschreibt zum Beispiel, wie er mit seiner kleinen Tochter Sophie Auster, als sie noch ein Baby war, nach London geht und dann beschreibt er, wie die Leute dort alle ja immer so reserviert sind und so, aber immer, wenn sie dieses Baby sehen, gehen die Gesichter an und das strahlen und alle fragen, was das für ein fantastisches Kind ist und er beschreibt diese Wirkung, die seine Tochter hat und du denkst irgendwie so, das hat so was extrem Rührendes, weil du einfach so, das ist so dieser überschwängliche Stolz, wo so alle Fakten egal sind sozusagen, ne? Und er schreibt an einer Stelle, da habe ich ein kleines Zitat mitgebracht, auch das ist etwas, was gesagt werden muss. Du hast Glück, die Eltern zu haben, die du hast. Sie sind außerordentlich gute Menschen, die dich glühend lieben und auf die bestmögliche Art und Weise großziehen werden. Und es gibt eine andere Stelle in diesem Memoir, wo Sophie Auster zu Siri Hustvedt sagt, wer ist jetzt eigentlich unser größter Fan? Wer wird uns nur ansatzweise so feiern, wie das Paul gemacht hat, so, ne? Also das ist schon was, was ihn irgendwie auch ausgezeichnet hat. Und gehen wir einen Schritt wieder zurück. Trauermemoirs sind Körperbücher auch immer, weil es immer darum geht, sozusagen, was richtet die Trauer in Körper und Psyche der Person an, die zurückbleibt. Und ich weiß nicht, du weißt das sicherlich auch, dass Trauer oft eine sehr starke körperliche Reaktion hervorrufen kann. Ne? Ich habe wieder zwei Zitate von Siri Hustvedt. Sie schreibt: Ich habe Mühe beim Atmen, mein Herz schlägt zu schnell, nicht ständig in Ausbrüchen. Ich habe Schmerzen zwischen den Rippen, manchmal heftig. Nacken und Kopf tun mir weh, die Nerven summen und brummen. Elektrizität schießt auf und ab durch meine Glieder, mein Bauch rumort und der Stuhlgang ist aus dem Rhythmus. Einfach als so ein, ja, als eine Zustandsbeschreibung. Und später denkt sie dann darüber nach, was eigentlich in ihrem Kopf passiert, in diesem Zustand der Trauer, und findet einen Begriff. Ich habe meinen Geisteszustand kognitive Splitterung genannt. Es klingt wie ein Begriff, den Wissenschaftler für Trauer und deren Verwirrungen erfunden haben könnten. Und ich finde diesen Begriff der kognitiven Splitterung, das ist so ein Begriff, der ihm irgendwie so total schnell einleuchtet. Und in dieser kognitiven Splitterung versucht eben Hustvedt ihr Leben und ihre Erinnerung irgendwie zusammenzuhalten und zusammenzutragen, so, ne, aus diesen verschiedenen Dokumenten und diese Mappe zu füllen. Und da gibt's ganz tolle Beobachtungen darüber, wie sich das Haus, in dem sie mit Auster gelebt hat, verändert, wie sich ihr Zeitgefühl, ihr Zeitempfinden durch den Verlust verändert, wie sie sozusagen mit dem normalen Rhythmus der Zeit nichts mehr anfangen kann und da so außerhalb davon irgendwie lebt. Es gibt ganz erschütternde Passagen über die Tage seiner Krankheit, also über die dunkelsten Momente, könnte man sagen. Und Hustvedt scheut sich da auch nicht, die Leserin sehr ehrlich an ihre Gedanken und Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Also ich war überrascht darüber, wie weit sie aufmacht, sage ich mal, und wie viel Persönliches sie auch aus diesen Tagen der Krankheit erzählt. Und hatte auch erst überlegt, ob ich Zitate mitbringe, aber irgendwie habe ich dann gedacht so, nee, das ist was, also ein Buch ist ja immer irgendwie auch eine Kommunikation von Autor, Autorin mit Leser, Leserinnen, ne? Und dadurch schafft es ja auch irgendwie so einen intimen Raum.
Ja.
Und vieles kann man in Podcasts mitbringen, kann dann daraus zitieren, kann neugierig darauf machen. Und dann dachte ich aber so, das ist aber so persönlich, das ist so quasi wirklich für diesen direkten, intimen Austausch gedacht, dass ich es irgendwie blöd fände, das jetzt in einem Podcast so zu zitieren. Weißt du, was ich meine? Sondern
ja, verstehe ich.
Nehmt das Buch und lest diese Stellen, die einfach auch natürlich sehr berührend sind. Und was aber auch zu Trauermemoirs gehört, und damit sind wir sozusagen bei dieser dritten Ebene oder diesem dritten Ball, über den ich schon gesprochen hatte, die leichtere Seite davon ist ja immer, man würde ja gar nicht so trauern, wenn man nicht jemanden total geliebt hätte. Und diese Liebesgeschichte, also ich finde, in Trauermemoirs hat man manchmal die größten Liebesgeschichten sozusagen, überzeugender als in irgendeinem hochgejazzten Liebesroman oder sowas, weißt
ja.
du? Weil einfach dadurch, dass es so teuer erkämpft wurde, dass sozusagen spürt man einfach so extrem diese Verbindung. Und wir steigen jetzt deswegen ein bisschen in die Liebesgeschichte von Siri Hustvedt und Paul Auster noch ein. Und sie haben sich kennengelernt bei der Lesung eines befreundeten Dichters in New York. Also die waren auch echt so ein literarisches Couple, ne? Also sie war eine junge Doktorandin, hat eine Abschlussarbeit über Charles Dickens geschrieben. Er war ein bisschen älter als sie, Schriftsteller, der aber auch gerade erst so ein bisschen Übersetzungen gemacht hatte und so ein kleines bisschen Lyrik veröffentlicht hat. Also er war jetzt noch nicht so, er war noch vor seinem großen Durchbruch. Und dann haben sie sich kennengelernt und waren dann 43 Jahre lang zusammen.
Das ist so unfassbar, diese Geschichte zwischen den beiden. Man sucht ja immer so ein bisschen das Haar in der Suppe und gleichzeitig gerade dann, wenn es jetzt nicht um, Paare geht, die einen Ruf zu verlieren haben, dann weiß man ja auch, es gibt nichts zu enthüllen, weißt du? Und die zwei sind für mich wirklich, also was die beiden haben oder gehabt haben und wie ehrlich und offen sie das auch nach außen kommuniziert haben, das ist für mich tatsächlich eine der größten Love Stories, die ich kenne.
Genau,
und
ja.
Das auch, weil die eben auf so eine Art und Weise zueinander gepasst haben, die eben, das wirst du uns wahrscheinlich gleich erzählen, aber das ist, glaube ich, wenn man selber eine Passion hat, kann man nachvollziehen, wie wichtig das ist, dass dieser Mensch, mit dem du dein Leben verbringst, eben auch eine Art, Kollege klingt jetzt falsch, aber wenn du mit jemandem dein Werk teilen kannst, die haben sich vorgelesen und einander Rückmeldungen gegeben, die
also,
waren.
Es klingt gar nicht so falsch, ne? Weil sie haben beide geschrieben und sie sind relativ schnell dazu übergegangen, sich gegenseitig das komplette, alles, was sie schreiben, vorzulesen.
Ja.
Und irgendwann waren sie auch an dem Punkt, dass sie eigentlich auch Verlagslektoren und so gar nichts mehr haben sagen lassen, sondern die haben gesagt, wenn das raus ist, ist es raus, dann ist es gut.
Dann habe ich es mit
und
Paul
sozusagen, aber
mit
genau,
Siri gesprochen.
Genau, ja. Ja,
ja und es gibt in deren Haus in New York, gibt es so zwei grüne, ich glaube samtbezogene Sessel, die in so einer Diele stehen und das war so der Platz, wo sie immer saßen und sich das vorgelesen haben. Das hatte richtig, weil es auch, du sagst, es ist ein Körperbuch, man merkt es auch an deren Leben, wie die sich eingerichtet haben, dass alles, die haben ja geistig sehr gearbeitet, aber alles hatte auch eine Entsprechung in der Materie sozusagen. Die hatten Räume füreinander.
Genau und diese Zusammenarbeit, dieses an einer Stelle im Buch beschreibt Sirius Tvedt, dass ein Teil der Erotik in ihrer Beziehung für sie auch darin lag, dass sie ständig im Gespräch miteinander waren, ne? Dieses lange literarische Gespräch sozusagen, dass das ein wichtiger Teil, wie du sagst, von ihrer Beziehung war. Über den Anfang, als wir 1981 das erste Mal zusammenlebten, mieteten wir ein Apartment in den beiden obersten Etagen eines Hauses am Tompkins Place Nummer 18 in Cobble Hill, Brooklyn. Ich besaß damals sehr wenig außer Büchern, wir verschenkten alle Exemplare, die wir doppelt hatten und das waren viele. Wir behielten die jeweils bessere Ausgabe. Ich erinnere mich, wie ich im Stillen dachte, das bedeutet, dass wir wirklich zusammenbleiben müssen. Sie webt Liebesbriefe in die Geschichten, die die beiden sich halt damals geschrieben haben, was natürlich dann auch so eine Unmittelbarkeit hat, die noch eindringlicher beim Lesen wirkt, als wenn du es jetzt sozusagen in Erinnerung beschrieben kriegen würdest, ne, wie das damals war, sondern du hast diese Liebesbriefe aus diesem Moment. Immer wieder kommt sie auch auf den erotischen, körperlichen Teil ihrer Liebe zu Oster zu sprechen. Ich erwähne es deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass sie das sehr bewusst macht. Wir haben ja sehr oft, sage ich mal, den männlichen Blick auf solche Beziehungen, wo dann Männer so ein bisschen dieses Erotische haben, die Frau dann so verklären und weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Höstwert wirklich auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, diesen Teil nehme ich hier explizit mit rein und bleibt nicht nur in so einer geistigen Dings, sondern ich habe diesen Mann begehrt, der Mann sah gut aus. Ich habe ihn bis zum Ende begehrt, so, ne? Und das fand ich irgendwie sehr erfrischend und auch angenehm. Es ist auch einfach schön in diesem Trauermemoir, in diesem, wo ja versucht wird, so einen großen Horizont zu ziehen, dass man diesen Teil nicht auslässt.
Ja, und ich musste gerade lachen, weil auch ich kenne Bilder von Siri und Paul aus frühen Jahren, wie die sich kennenlernen und die sind wirklich beide, auch im Alter noch, aber beide wirklich enorm attraktive Menschen gewesen und ich finde es so interessant, weil es gibt dieses eine Zitat, das ich mal gesehen habe von Paul Auster, wo er sagt, wo sie sich diese Fotoalben von früher angucken und er sagt, guck sie dir an, wie gut sie aussehen.
Passend dazu habe ich uns jetzt mal eine Stelle aus Siri Hüstwedts Sicht sozusagen mitgebracht. Eine kleine Anekdote und du wirst lachen, Lynn. Beckett oder Burroughs, fragte Paul, als wir nicht lange nach unserem Einzug in dem Apartment am Tompkins Place, wir waren da schon, auf den Stufen zum Obergeschoss saßen. Beckett, sagte ich sofort. Paul packte mich, küsste mich fest und wir liebten uns auf der Treppe. Es geht ab bei den beiden. Die Anziehung zwischen den beiden ist was ich wie ein roter Faden ebenfalls durch dieses Buch zieht. Gleichzeitig spart aber Hüstwedt auch die schwierigen Momente in ihrer Beziehung nicht aus, die oft auch von außen kommen. Du hattest das gesagt, diese Beziehung wirkt nicht so, wenn darüber erzählt wird, auch in den Dokumentationen oder in den Texten von beiden, wirkt die nie so, als ob die jetzt so eine Fassade ist fürs Publikum, ne?
Ja.
Sondern du hast das Gefühl, du steigst ein. So
es
ist
sehr
auch
aufrecht.
Ghost
und,
Stories.
Und was du sagst, es ist jetzt sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich glaube, dass das gar nicht bedeutet, dass man da keine Abgründe in dieser Beziehung findet, sondern wie du gerade angerissen hast, dass die Dinge von außen kommen und dass man denen gemeinsam begegnet.
Ja, genau. Und als Fistvet Auster kennenlernt, ich hatte von diesem Kennenlernen erzählt, ist es nämlich schon so, dass er dass er schon eine Ex-Frau hat und einen 3-jährigen Sohn, Daniel. Und das ist eine Geschichte, von der weiß sie nichts. Und die finden sich gegenseitig attraktiv, sie und Paul. Aber irgendwann meldet er sich nicht mehr bei ihr und sagt dann zu ihr, ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören, ich muss zu meinem Sohn zurück. Ich fühle mich quasi so zerrissen. Ich fühle mich so verantwortlich für das Kind, dass ich das jetzt hier nicht kann. Und sie geht dann im Gegenzug dazu über, weil sie der Meinung ist, dass das, also sozusagen, es geht ja trotzdem nicht. Die Beziehung zwischen denen, also zwischen ihm und seiner Ex-Frau, ist einfach vorbei, so, ne? Und das ist,
ja.
Er hat halt so ein Pflichtgefühl irgendwie. Aber sie schreibt dann Liebesbriefe, um ihn zu überreden, zurück zu ihr zu kommen. Und ich würde sagen, selbst für diese Liebesbriefe lohnt sich Ghost Stories schon. Das sind so, also das ist so ein automatisches Schreiben, was sie da macht. Sie setzt sich hin und lässt einfach alles raus, was sie so, ne?
Mhm.
Und die Sätze, die in diesen Briefen sind und die Art und Weise, mit welchem Überschwang und mit welcher Leidenschaft sie sozusagen ihn einfordert und sagt so, wir gehören zusammen. Du kannst machen, was du willst, aber wir gehören zusammen. Wir müssen uns irgendwie, ne, so. Das ist schon auch beeindruckend und gibt dem Ganzen auch mal so eine Note, die noch sowas von dieser jugendlichen, überschwänglichen Liebe hat. So würde ich das jetzt mal bezeichnen, die man natürlich in diesen gesetzteren Büchern, die wir seitdem kennen von den beiden, als sie schon arrivierte Autoren, Autorinnen, die sie natürlich immer in anderen Worten verkleidet haben und erzählt haben, so, ne? Und das ist irgendwie eben diese Unmittelbarkeit, ist was Schönes. Genau. Was mich, glaube ich, aber trotzdem neben diesen ganzen Stationen und allem, was beschrieben wird, am meisten an dieser Liebesgeschichte oder an der Art, wie sie Hüstfeld sie uns hier präsentiert, fasziniert, ist, dass es eine Liebe der Gewöhnung, des Alltags, des ewig langen Dialoges ist. Also wir haben Situationen, Stationen, besondere Momente, die beschrieben werden in dieser Liebe, aber öfter geht es um die kleinen Scherze, die man untereinander hatte, Worte, die man füreinander verwendet hat, Rituale, die man miteinander gefunden hat, denselben Blick auf bestimmte Filme oder auf bestimmte Menschen, Freunde, die man miteinander hat. Und über diese Dinge zu lesen, hat mich eigentlich am meisten berührt und stellt auch nochmal so eine ganz direkte Verbindung zu Siri Hustvedt und Paul Auster dar, die man durch dieses Buch auf jeden Fall bekommt. Hustvedt bringt das, was ihr mit ihrem Ehemann verloren gegangen ist, so auf den Punkt. Ich will mich deutlicher ausdrücken. Ja, ich traure um Paul, aber am meisten traure ich um Siri und Paul. Ich traure um das Und. Ich traure um das Gefühl, das dieses Und mir in der Welt bereitete. Das Und, in dem er und ich einander überlagerten. Und letztlich bringt sie damit auch auf den Punkt, über was sie schreibt in Ghost Stories und was sie versucht heraufzubeschwören, immer wieder und wieder. Und der Titel Ghost Stories bezieht sich darauf, dass Paul zu ihr sagte, als er schon sehr krank war, er wünscht sich, er könnte als Geist quasi auf die Welt zurückkommen und ihr dabei zusehen, wie sie weiterarbeitet, wie sie weiter schreibt und einfach um sie sein. Und es gibt verschiedene Momente in diesem Buch, wo sie auch so das Gefühl hat, so seine Präsenz zu spüren oder den Rauch seiner Zigarre sozusagen noch irgendwo riechen zu können oder so. Und insofern ist das Buch auch, wie glaube ich, jedes gute Trauermemoir auch eine Geisterbeschwörung irgendwie, ne? Und man kann es einfach nur empfehlen. Das ist ein total intensives, berührendes Leseerlebnis. Und denn es erscheint heute. Also empfehlen wir doch allen, in die Buchhandlung zu gehen, es sich zu kaufen, dann sich die nötige Ruhe zu nehmen. Und danach kommt dieser Moment, und manchmal haben Bücher das, wir sind wieder beim Kitsch, dass du das liest und einfach sozusagen so klischeehaft sich das vielleicht anhört, aber einfach dir nochmal bewusst ist, dass die menschlichen Beziehungen, die du in deinem Leben hast, das Wichtigste überhaupt sind, so, ne? Und das ist, finde ich, auch was Trauermemoirs oft schon in mir ausgelöst haben, auch Joan Didion, auch Connie Palm oder so, dass du danach sagst, okay, das ist das, worauf es ankommt. Das ist das sozusagen, wo man seine Energie reinstecken sollte. Und also es ist einfach nur eine große Empfehlung.
Was vom Tage
übrig blieb.
So, lieber Josef, heute erinnern wir an einen Schriftsteller, den wir uns unbedingt eigentlich auch in unserer Kategorie vergessene Nobelpreisträger genauer anschauen sollten. Es geht um Kenzaburo Oe. Und der wurde am 31. Januar 1935 am eher unteren Ende Japans auf einer der vielen Inseln dort geboren und starb am 3. März 2023 in Tokio. In seinem Heimatland zählt er zu den wichtigsten Schriftstellern seiner Generation und wird so ein bisschen als das Gewissen Japans bezeichnet. Er erhielt 1994 den Nobelpreis für Literatur. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen an, wie er aufgewachsen ist und was sein Schreiben so ausmacht. Die Umgebung seines Heimatdorfes, aus dem er kommt, besonders der dichte Wald und die Gassen des Ortes, haben Eingang als Setting in sein späteres literarisches Schaffen gefunden, ebenso wie die Besatzungszeit, also die Stimmung nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg selbst. Und heute ist das ganz interessant, wenn man dort in der Gegend unterwegs ist. Dieses Dorf, wo er groß geworden ist, ist bereits eingemeindet in die nächstgrößere Stadt. Wir kennen diese Entwicklungen. Trotzdem, dieser Ort, zu dem das Dorf jetzt auch gehört, ist quasi ein Freiluftmuseum. Die komplette Hauptstraße ist unter Denkmalschutz gestellt. Man findet ganz viele traditionelle Holzhäuser. Und der Ort wollte eigentlich auch ein Gedenkmuseum einrichten. Aber er hat sich Zeit seines Lebens dagegen gewehrt und deswegen gibt es das auch noch nicht. Oder vielleicht mittlerweile schon, das weiß ich nicht. Aber zu seinem 80. Geburtstag wurde er mal besucht und da gab es ein größeres Feature beim WDR. Ich habe den Link auch in die Folgenbeschreibung gepackt zum Nachhören. Das ist sehr, sehr interessant und wird da alles nochmal genauer aufgezeigt. Er ist gemeinsam mit 6 Geschwistern aufgewachsen, als Sohn von alteingesessenen Grundbesitzern, war also auch eng mit dem Land verbunden. Und was eben auch immer eine große Rolle gespielt hat in seinem Schreiben und Denken, war diese Differenz zwischen dem ländlichen Japan und den Großstädten Japans. Man kennt es auch heute, hat sich auch nicht groß geändert, aber diese Megacities im Vergleich zu diesen sehr traditionellen kleinen ländlichen Dörfern. Und auch das wird eben von ihm immer wieder literarisch fruchtbar gemacht. 1958, da ist er Anfang 20, erscheint sein erster Roman Reißt die Knospen ab. Eine Gruppe Jungs wird während eines Luftangriffs dort aus einer Besserungsanstalt evakuiert und in einem Dorf sich selbst überlassen. Die gehen dann dort in den Wald und müssen eben eine eigene Gesellschaftsform entwickeln, wie sie da zusammenleben können.
Bisschen wie so Herr der Fliegen, ne?
Absolut, habe ich auch gedacht. Ist sehr interessant und ein ganz spannendes Beispiel, wie sich diese Topboy sich so regional, also überregional, international sogar in verschiedenen Kulturkreisen wiederholen. Er hat sich ja während seiner Studienzeit ganz intensiv mit der französischen Literatur beschäftigt, hat Stücke geschrieben, hat Sartre gelesen und andere Existenzialisten. Also der europäische Existenzialismus ist so ein bisschen seine Denkschule gewesen. Das spielt auch in seine Literatur hinein. Er schreibt eine Erzählung in dieser Zeit und da geht es um den Absturz eines schwarzen Bomberpiloten über Japan, über einem Dorf, der diesen Unfall überlebt und dann so Teil des Dorfes wird. Der wird eingesperrt, aber darf sich dann doch irgendwie frei bewegen. Und dann muss er aber sozusagen an die nächstgrößere Stadt übergeben werden. Ist natürlich ein Feind des Landes sozusagen. Und dann in dem Moment nimmt er den Erzähler dieser Geschichte als Geisel. Und dann wird er erschlagen. Und ich erzähle jetzt diese Handlung so, um einmal kurz klarzumachen, dass er in seinen Erzählungen, auch schon sehr, sehr früh in seinen Texten, Tod, plötzlich ausbrechende Gewalt, Trauma, also auch Kriegstraumata, Moral, all diese Themen immer wieder hin und her wendet. Und für diesen Text ist er mit 23 für einen sehr renommierten japanischen Literaturpreis ausgezeichnet worden und war damit der jüngste Preisträger. Also was er geschrieben hat, das hat direkt auch so eingeschlagen. Er reißt auch Themen an, die zu der Zeit, als er das tut, einen absoluten Tabubruch bedeuten. Abtreibung, psychische Krankheiten, Suizid, Pädophilie, scheut da nichts, unterscheidet aber ganz klar. Sein Schreiben ist nicht existenzialistisch, wie es die Romane von Sartre waren. Er schreibt immer als Ich. Er ist sehr, sehr nah dran an seinem Schreiben, also er schreibt in der literarischen Form des Ichs. Er versucht, seine eigenen Erlebnisse zu fiktionalisieren. Das sagt er ganz explizit und das kritisieren die Japaner an ihm. Denn dort ist denen das einfach viel zu persönlich. Das hat auch, glaube ich, kulturelle Gründe, während das hier total wichtig war, auch immer um Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen und sich als Person des öffentlichen Lebens auch irgendwie so zu etablieren, war das dort immer ungern gesehen. Und das hat, glaube ich, aber auch zu seiner Popularität beigetragen, weil er hat was völlig Neues gemacht, was Unübliches gewagt. Er hat auch das Kaiserhaus immer wieder kritisiert, den kaiserlichen Orden abgelehnt, eine Auszeichnung, wird deswegen auch von der japanischen Rechten eingeschüchtert, teilweise angegriffen. Er wird als Nestbeschmutzer bezeichnet, war auch immer politisch aktiv, hat sich gegen Nationalismus und den Einsatz von Nuklearwaffen und immer an das Erinnern auch von Hiroshima eingesetzt, sich als Pazifist gegen Militarisierung positioniert und hat sich auch eingesetzt gegen die Stigmatisierung und Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Sein eigener Sohn ist behindert zur Welt gekommen, was in weiten Teilen der japanischen Gesellschaft so als Fluch über die Familie eingeordnet wird und entsprechend auch geächtet ist. Zumindest, ich weiß natürlich nicht, wie das heute aussieht, will niemandem Unrecht tun, aber zu der Zeit, vor allem als er selbst jünger war und auch als sein Kind auf die Welt gekommen ist, da war das auf jeden Fall ein Riesenthema. Und er hat dieses Kind und das Bekommen dieses Kindes 1964 in seinem Roman eine persönliche Erfahrung verarbeitet und ist damit dann über Nacht in Japan und weltweit wirklich berühmt geworden mit einem Schlag. In den 60ern, wo das passiert ist, war Behinderung ein Riesentabuthema. Er hat dieses Tabu quasi ausbuchstabiert, hat sich selbst als Figur in seinem Buch auch ganz ungeschönt dargestellt, also voller Zweifel, auch voller Gewaltfantasien. Als er nämlich erfährt, dass sein Kind schwer behindert auf die Welt kommen wird, hat er also ist irgendwie abgehauen, hat sich besoffen, also hat wirklich all das gemacht, was man heute sozusagen stark verurteilen würde, auch irgendwie, naja, was heute auch einfach nicht so wirklich, also auch angemessen wäre als Reaktion. Damals in den 60ern, da ist das eine normale Reaktion und gleichzeitig versucht er es nicht zu normalisieren, aber auch nicht zu verschweigen. Er macht sich nicht zum Helden, der er nicht ist. Im Gegenteil, er zeigt ganz klar, mit wie viel Schwäche sozusagen er rangeht und sagt im Nachgang auch, sein Kind hat ihn zum Humanisten gemacht. Also er wurde auch selber, ne, als Existenzialist hat er natürlich eigentlich starke Werte, aber wird auch damit konfrontiert, wo das an die Grenzen kommt, weil es gesellschaftlich einfach eine andere Rolle gespielt hat und hat sich weiterentwickelt, was ich sehr bemerkenswert finde und hat das eben auch dargestellt und zum Thema gemacht. Der Sohn hat also eine geistige Behinderung, ist heute dadurch bekannt, dass er klassische Musik komponiert. Und Vater Kenzaburo Oe hat das immer wieder auch gefördert und hat da ja gesagt, das ist einer der wichtigsten Menschen seines Lebens, klar. Wie gesagt, ich habe das erwähnt, der WDR ist anlässlich seines 80. Geburtstags nach Japan in sein Haus gereist, in Tokio, hat ihn besucht, hat ihn auch auf sein Engagement angesprochen und da hat Oe gesagt, er halte sich ja eigentlich selber für einen Stubenhocker. Das fand ich ganz schön. Seit über 50 Jahren sagt er, spielt die größte Rolle in seinem Leben, das Lesen und das Schreiben. Und gleichzeitig, weil ich das so verstehen kann, diese Präferenz und diesen Fokus, hat er sich trotzdem wahnsinnig stark gemacht für bestimmte Sachen. Ich habe das jetzt alles schon mal aufgezählt und man merkt das dann auch, dass das keine Pose ist, wenn er anstatt seinen Geburtstag zu feiern halt demonstrieren geht. Wirklich, der war auch im hohen Alter noch extrem aktiv in der Gesellschaft und ist dann am 3. März, ich hatte das schon gesagt, vor 3 Jahren also im Alter von 88 Jahren in Tokio verstorben an Altersschwäche und ich war extrem berührt, als ich mich eingelesen habe in das Leben dieses Autors und es gibt, also zu seinem 80. Geburtstag waren ungefähr 25 Werke von ihm übersetzt und da meinte oder war zu hören in diesem Feature des WDR, dass das nicht mal ein Viertel seines Gesamtwerks ist und ich weiß nicht, wie das heute ist, wahrscheinlich wurde anlässlich seines Todes einiges mehr übersetzt, aber es gibt halt irgendwie wirklich noch wahnsinnig viel zu entdecken und er hat eben auch viele politische Schriften veröffentlicht, die wir hier im Deutschen gar nicht kennen, also ein Werk auch, das man gar nicht so leicht überblicken kann. Und damit würde ich sagen, stoßen wir an auf Kenzaburo Oe.
Unbedingt.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.